Unser Thema heißt, ein Aufruf zu echter Freude. Ein Aufruf zu echter Freude. Und wer die Bibel liest, der weiß, die Bibel, die gibt uns an vielen Stellen diesen Aufruf weiter. Welchen Aufruf? Dass wir uns freuen sollen. Dass wir uns freuen sollen. Und das ist manchmal die Frage, warum fällt uns manchmal die Freude vielleicht auch schwer? Denn scheinbar ist die wahre Freude bei den Kindern Gottes gar nicht immer in entsprechender Weise zu finden. Im Gegenteil, Ende des 18. Jahrhunderts, da war ein Philosoph und er hat furchtbar über die Christen gelästert. Vielleicht weiß der eine oder andere, wen ich meine, das war Friedrich Nietzsche. Ein furchtbarer Lästerer, der Ende des 18. Jahrhunderts lebte und klagte die Christen regelrecht an, indem er sagte, ihr Christen, mit eurer Verteidigung schreibt ihr eure eigene Anklageschrift. Eure Gesichter sind immer eurem Glauben schädlicher gewesen als unsere Gründe. Wenn jene frohe Botschaft eurer Bibel euch ins Gesicht geschrieben wäre, ihr brauchtet den Glauben an die Autorität dieses Buches nicht so halsstarrig zu fordern. Eure Werke, eure Handlungen sollten die Bibel fortwährend überflüssig machen. Eine neue Bibel sollte durch euch fortwährend entstehen. So aber hat alle eure Apologie, das heißt Verteidigung des Glaubens, des Christentums ihre Wurzel in ihrem Unchristentum. Mit eurer Verteidigung schreibt ihr eure eigene Anklageschrift. Was für eine Aussage von diesem Philosophen. Das ist erschreckend, wenn man so etwas liest. Und vielleicht hat er manchen Punkten nicht einmal so ganz Unrecht. Gut, dass nicht alle Ungläubigen so von den Christen reden. Nun, vielleicht müssen wir uns schon manches Mal überlegen, ob unser Glaubensleben tatsächlich über unsere Freude auch überzeugend ist. Muss ich mir auch selber fragen. Zugleich müssen wir uns fragen, wovon ist eigentlich unsere Freude abhängig? Warum können wir uns freuen oder warum können wir uns nicht freuen? Warum kannst du dich freuen oder warum kannst du dich nicht freuen? Entspringt deine und meine Freude tatsächlich aus unserem persönlichen Glaubensleben oder entspringt sie aus unserem persönlichen oder familiären Wohlergehen? Oder entspringt unsere Freude unabhängig von äußeren Umständen aus der tiefen Verbundenheit zu unserem Herrn und Heiland? Vielleicht unterliegen wir tatsächlich manches Mal der Meinung, dass wir uns nur freuen können, wenn es uns so einigermaßen gut geht, wenn alles so läuft, wie wir denken. Oder vielleicht auch, wenn wir in unserem Glaubensleben oder durch den Herrn Jesus eben mal etwas Besonderes erleben. Ja, da kann ich mich freuen, das war toll. Aber die Frage lautet, ob unsere Freude wirklich von solchen Umständen abhängig sein sollte. Da möchte ich auf den ersten Punkt kommen und der heißt verkehrte Ausrichtung und Blockaden. Verkehrte Ausrichtung und Blockaden. Wir wollen es hier mal ein Stück weit hinterfragen. Die Bibel, die gibt uns ja auch einiges an Anschauungsmaterial, worin wir unsere persönliche Einstellung und Ausrichtung auch prüfen können. Zum Beispiel finden wir im Evangelium des Lukas ein eindringliches Beispiel, woran die Jünger Jesu ihre Freude festmachen sollten. Sicherlich wisst ihr das aus Matthäus 10, aber auch im Lukas-Evangelium wird davon berichtet, dass der Herr Jesus seine Jünger je zwei und zwei ausgesendet hat, um das Evangelium oder damals das Reich Gottes zu verkündigen unter dem Volke Israel. Später hat der Herr Jesus 70 Jünger ausgesendet. Das waren nicht die Apostel, das waren 70 weitere Jünger, die ihm wahrscheinlich sehr nahe gestanden sind, hat er ausgesendet zusätzlich, um das Reich Gottes zu verkündigen. Und in Lukas Kapitel 10 wird uns davon berichtet, und dort heißt es, dass diese 70 jetzt wieder zum Herrn Jesus zurückgekehrt waren, und zwar, dass sie voller Freude waren. Und das ist wunderbar zu lesen, dass die voller Freude zurückgekehrt sind. Und wir fragen uns, warum waren sie denn voller Freude? Ja, weil sie berichten konnten dem Herrn Jesus, dass ihnen jetzt sogar selbst die Dämonen und in seinem Namen untertan waren. Das war ein Erlebnis. Sie konnten die Geister austreiben, Dämonen waren ihnen untertan. Sicherlich konnten sie auch Krankheiten heilen. Gewaltig, wie der Herr sie ausgestattet hatte. Ich weiß nicht, ob wir uns freuen würden, wenn wir erleben, dass uns tatsächlich die gefallenen Engel, die Dämonen, untertan sind. Wenn wir im Namen Jesu auch über die bösen Geister herrschen können. Wir wissen ja, dass wir einem Herrn, ja dem einzigen Herrn angehören, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Dessen dürfen wir uns immer wieder erinnern, uns auch daran erfreuen und ihn darüber preisen. Wie wunderbar ist es doch auch, wenn wir durch ihn, durch unseren Herrn Jesus, mit Gaben ausgerüstet werden. Ja, um ihm zu dienen oder um das Evangelium zu verkündigen, um das Reich Gottes auszubreiten, um uns dienlich zu machen für ihn. Seine Freude, wenn man sehen darf, was hat mir Gott gegeben? Worin kann ich ihm dienen? Jedenfalls, diese Jünger, die hatten sich sehr gefreut. Sie waren voller Freude, als sie von dem Herrn Jesus sogar Macht bekommen hatten, Dämonen auszutreiben. Und was antwortete der Herr Jesus jetzt ihnen? In Lukas 10, Vers 18, da heißt es, da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Vers 19, siehe, ich habe euch Vollmacht verliehen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch beschädigen. Und in Vers 20 sagt er jetzt, doch nicht darüber freuet euch, dass euch die Geister untertan sind. Freuet euch aber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Die Jünger, die hatten viel Grund zur Freude. Und sie hatten sich an sich gefreut an dem, worin sie der Herr ausgestattet hatte und was der Herr Jesus durch sie bewirkt hatte. Und sicherlich war es nicht verboten, sich darüber zu freuen. Natürlich durften sie sich auch darüber freuen. Doch der Herr Jesus musste sie an dieser Stelle korrigieren. Er musste einen Einschnitt machen und sagen, davon sollte eure Freude nicht wirklich abhängig sein. Ich will euch sagen, wovon eure Freude abhängig sein soll. Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Und allein an dieser Stelle erkennen wir schon, dass die wahre Freude tiefer geht. Die wahre Freude geht tiefer als nur über äußere oder momentane Umstände oder durch Erfolgserlebnisse vielleicht auch im Glauben. Denn die Frage lautet, können sich die Jünger auch tatsächlich daran erfreuen oder können sie sich auch dann noch freuen, wenn Gott auch nichts durch sie wirkt? Kannst du dich freuen, wenn Gott auch nichts durch dich wirkt, wenn du auch nichts siehst, auch von seinem Tun? Kannst du dich als Kind Gottes freuen, wenn du auch äußerlich überhaupt keinen Grund dazu hast? Vielleicht auch, wenn man mit Krankheiten behaftet ist, wenn man mit Schwachheit behaftet ist. Kann man sich auch noch freuen, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll? Wenn man im Leid ist, kann man sich dann auch noch freuen, haben wir gerade gesungen. Oder wenn du in materiellen oder finanziellen Problemen steckst. Auch wenn man in mancherlei Anfechtungen steht, wie wir vorher aus dem Jakobusbrief gehört haben, und dann lesen, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Ja, und da sehen wir schon, da zeigt uns die Bibel was ganz anderes auf. Äußerliche Umstände, die können uns wirklich zu Stolpersteinen werden, worin wir unsere Freude vielleicht auch im Glaubensleben verlieren, wenn wir nicht auf etwas anderes schauen. Denn wir sollen das tun, was der Herr Jesus auch zu diesen Jüngern sagte. Freuet euch aber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Frage, hat das etwas mit meinen äußeren oder inneren Problemen zu tun? Nein, eigentlich gar nicht. Wenn ich mich freuen soll, dass mein Name im Himmel eingeschrieben ist, hat das nichts mit meinen äußeren oder inneren Problemen zu tun. Wir müssen bekennen an dieser Stelle, dass diese Freude ganz unabhängig von den äußeren oder inneren Umständen ist. Und da möchte ich euch mal dahin führen, zu dieser Aufforderung, die der Herr Jesus hier gibt. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Was das bedeutet, dass dein Name im Himmel eingeschrieben ist? Ich habe früher gedacht, ja, das ist ja eigentlich normal. Ist ja nichts Besonderes, oder? Wenn man zum Glauben kommt, wird der Name im Himmel eingeschrieben. Aber weißt du wirklich, was das bedeutet, dass dein Name im Himmel eingeschrieben ist? Und wenn du schon mal darüber nachgedacht hast oder dir darüber bewusst bist, hast du dich schon jemals darüber gefreut? Natürlich kann ich mich nicht darüber freuen, wenn ich es gar nicht weiß, ob das wirklich bei mir geschehen ist. Das hängt natürlich auch davon ab, ob ich das glaube, was Gott denen verheißt, die ihn lieben und die durch seinen Sohn zu ihm kommen. Doch wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich Kind Gottes bin, dann ist auch mein und dein Name im Himmel eingeschrieben. Und ganz genau diese Tatsache ist absolut souverän über allen deinen und meinen persönlichen Umständen und Lebenslagen. Das steht einfach darüber. Das steht darüber. Und ganz genau diese Tatsache möchte der Herr Jesus hervorheben. Freu dich darüber, dass dein Name im Himmel eingeschrieben ist. Auch mir wurde das noch gar nicht so lange, das ist ein paar Wochen her, wieder ganz neu bewusst. Sodass ich selber sagen konnte, meine Freude ist nicht davon abhängig, was ich für Gott tue oder was ich leiste für Gott. Es darf niemals davon abhängig sein. Oder was er durch mich tun kann. Sondern meine Freude muss wirklich davon abhängig sein und bleiben, dass er mich errettet hat. Und das muss auch deine Freude bleiben. Immer. Es muss immer deine Freude bleiben. Dass er uns zu Kindern Gottes gemacht hat und dass dein und mein Name im Himmel eingeschrieben ist, das muss unsere Freude bleiben. Alles andere, das kannst du einfach mal ab acta legen. Aber das müssen wir hervorheben. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal darüber nachgedacht hast, dass dein Name im Himmel eingeschrieben ist. Nimm dir mal die Zeit und überlege, was das für dich und auch für deine Zukunft in Ewigkeit bedeutet, dass dein Name im Himmel eingeschrieben ist. Und was dies auch für das Leben hier jetzt auf der Erde bedeutet. Denn wenn dein Name im Himmel eingeschrieben ist, dann hast du einen himmlischen Vater. Das ist ja ohnehin das Gewaltigste. Einen himmlischen Vater, der sich um dich kümmert, der sein Kind nicht aus den Augen lässt. Und der dich auch ans Ziel bringen wird. Das heißt nicht, dass wir keine Verantwortung hätten. Gar nicht. Doch trotz all unserer Verantwortung und unserem Verantwortungsbewusstsein sind wir trotzdem alle Zeit von unserem himmlischen Vater abhängig. Also wenn du mal eine ruhige Minute hast, vielleicht in der kommenden Woche oder heute Nachmittag, dann denk mal darüber nach, was es bedeutet, dass dein Name im Himmel eingeschrieben ist. Es könnte auch unter Umständen zu schlaflosen Nächten führen, weil das unter Umständen einen Überfluss an Freude hervorrufen kann. Ist gut, wenn man auch deswegen mal nicht schlafen kann. Wir müssen nämlich erkennen, dass die Freude unseres Glaubenslebens oder diese Freude, dass unser Name im Himmel eingeschrieben ist, über alle unsere Umstände hinausgeht. Weil Gott größer ist als unsere Umstände. Und so ruft uns die Bibel an vielen Stellen dazu auf, dass wir uns einfach an dem freuen sollen, was uns von Gott gegeben ist. Und dass wir uns am Herrn selber erfreuen sollen. Durch den Herrn wurden wir errettet. Durch den Herrn werden wir ins Ziel gebracht. Durch den Herrn und sein Wort werden wir ermutigt und werden wir gestärkt. Das tut der Herr. Und nicht umsonst gibt uns die Bibel an vielen Stellen einen direkten Befehl weiter, uns einfach zu freuen. Ja, nicht einfach so, weil wir ein gutes Gefühl haben, sondern uns am Herrn zu freuen. Das soll unsere Freude sein. Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit, sagt Paulus. Und abermals sage ich, freut euch. Und das ist bei weitem nicht die einzige Stelle. Wir sollen uns also freuen. Das ist ein Aufruf zu echter Freude. Und wir sollen uns nicht nur freuen, sondern auch in dieser Freude wachsen. Wie die anderen Dinge im Glaubensleben muss auch die Freude wachsen. Es hat einmal jemand gesagt, ein Christ, der sich als Kind des einzigen Gottes bezeichnet und keine Freude in sich trägt, ist ein Widerspruch in sich selbst. Und ein anderer Ausleger geht weiter und sagt, Freudlosigkeit ist gelebter Atheismus, weil Freudlosigkeit Gott und seine Eigenschaften ignoriert. Freudlosigkeit ist gelebter Atheismus, weil Freudlosigkeit Gott und seine Eigenschaften ignoriert. Ich habe gedacht, das sind harte Ausdrücke. Aber es ist sehr, sehr wahr. Es ist sehr wahr. Natürlich müssen wir bedenken, dass das Glaubensleben und die Bibel natürlich eine sehr ernste Sache sind. Das heißt nicht, dass man das verniedlichen soll. Doch andererseits ist es die freudigste Sache, die es jemals gegeben hat und geben wird. Es ist die freudigste Sache, die es überhaupt gibt, ein Leben mit dem lebendigen Gott. Und wenn wir aufrichtig sind, dann müssen wir vielleicht tatsächlich zugeben, dass unser Alltag, da mein persönlicher Alltag, aber schaut mal in euren Alltag rein, vielleicht oftmals das Gegenteil beweist. Und wir tatsächlich sehr freudlos sind. Eher lassen wir uns von den Sorgen und Problemen des Alltags oder auch von unserem Versagen im Glaubensleben treiben. Also von unserem Versagen im Glaubensleben einfach dahin treiben. Natürlich können wir uns nicht daran freuen, wenn wir versagen vor Gott oder wenn wir in Sünde gefallen sind oder bewusst sündigen. Dann können wir uns wahrscheinlich nicht freuen. Wenn wir uns dann freuen würden, wäre es eine komische Sache. Wenn wir Freude am Herrn haben sollen und durch Sünde die Gemeinschaft mit ihm zerstören, so wird die Gemeinschaft betrübt sein. Und so werden wir auch uns selbst, auch im Heiligen Geist, automatisch betrüben. Auch da gibt uns die Bibel mancherlei Beispiele. Denken wir an den König David. Er ist ja in extreme Sünde gefallen mit der Bathseba. Und er berichtet zum Beispiel im Psalm 32, wie schwer die Hand Gottes auf ihm lag, als er sich damals so versündigt hatte. Psalm 32, Vers 3 und 4 heißt es, als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Heulen. Er hat gewusst, wie schwer die Hand Gottes auf ihm lag. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, sagt David, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Er hatte keine Lebensfreude mehr. Und genau das sehen wir, wie belastend Sünde sein kann. Wir könnten noch viele andere Stellen aufschlagen. Und natürlich müssen auch wir unser Herz in solchen Tälern der Trostlosigkeit prüfen. Ob wir eventuell in einer Sünde leben, die wir bekennen müssen vor dem Herrn und die wir auch aufgeben müssen. Und das können tatsächlich ernste Blockaden unserer Freude sein und die ernstlich entfernt werden müssen. Oder vielleicht, wie es eher der Fall ist oder öfter der Fall ist, dass wir an einer sündhaften Einstellung festhalten. Vielleicht sind es ja nur die Gedanken oder der Hang zu der Sünde. Es können Dinge sein wie Unglaube, Zweifel, Ungehorsam, Neid, endloses Vergleichen, Eifersucht, Kritikgeist, der Hang zur Habsucht oder zur Unmoral oder ein Nicht-Vergeben-Wollen und so weiter. Man könnte da die Liste noch endlos erweitern. Also es kommt immer darauf an, wo sich mein Herz hinziehen lässt. welche Dinge in unserem Herzen vorherrschend sind. Und wenn solche Dinge in unserem Herzen vorherrschend sind, da kann sich die Freude nicht ausbreiten. Jede Sünde, ob sie eine Tat oder ob sie eine verkehrte Einstellung ist, sie muss letztendlich ausgeräumt werden. Und sie muss unter das Kreuz und Blut Jesu gebracht werden. Wenn unsere Freude aus Gott entspringen soll, dann müssen wir aufräumen mit der Sünde. Denn die Bibel ruft uns dazu auf, freue dich im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freue dich, freuet euch. Aber da muss ein bereinigtes Verhältnis zum Herrn da sein. Ja, in Gottes Wort, es geht ja in Bezug auf die Freude des Herrn noch weit über unser normales Denken und über unser Normalmaß hinaus. Schon das Interessante, dass die Bibel immer noch einen Schritt weiter geht und immer noch tiefer geht, als wir vielleicht manches Mal wollen. Petrus, der ruft uns sogar noch im Leiden um Jesu Willen zur Freude auf. 1. Petrus 4, Vers 13. Dort sagt Petrus, sondern je mehr ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, sei traurig, sei betrübt. Ich kann es verstehen, wenn du dich darunter ziehen lässt. Sagt es Petrus? Nein. Petrus sagt, sondern je mehr ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freuet euch. Freuet euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit frohlocken könnt. Petrus ruft zur Freude auf im Leiden. In dir ist Freude in allem Leide, sagt genau dieses Lied. Was können Leiden Christi sein? Das kann Verfolgung sein, das kann schlechter Ruf sein, das kann Verachtung sein, das kann Benachteiligung um Christi Willen sein. Das kann aber auch körperliche Schwachheit und Krankheit sein. Das kann auch Kritik an deinem Christsein und Ablehnung sein. Oder auch materielle Nöte oder finanzielle Rückschläge. Das alles sehen wir auch zum Beispiel im Leben von Apostel Paulus. Der hat alles in ähnlicher Weise durchlebt. Und doch ruft uns die Bibel auch in solchen Situationen zur Freude auf. Kannst du dich auch darin freuen, in diesen Situationen? Das scheint uns so ganz unnatürlich, das passt eigentlich gar nicht zu uns oder zu unserem natürlichen Menschen. Das scheint uns so ganz unnatürlich. Denn der natürliche Mensch, der grämt sich und er sorgt sich in solchen Situationen. Und ihm wachsen wahrscheinlich die grauen Haare noch über den Kopf, weil er so viele Sorgen hat. Aber der geistliche Mensch, der soll eigentlich ganz anders sein. Und da können wir sehen, wo wir stehen, vielleicht auch in manchen Situationen. Der geistliche Mensch dagegen, der soll sich auch in solchen Situationen in Christus geborgen wissen. Und seine Freude weiterhin im Herrn haben. Ganz interessant. Warum? Weil wir wissen dürfen, dass gegenwärtiges Leiden zu seiner Herrlichkeit ausschlagen wird. Gegenwärtiges Leiden wird zur Herrlichkeit werden. Also haben wir jetzt mal ein paar Blockaden angesprochen. Verkehrte Ausrichtung und Blockaden, das war das erste. Als zweiten Punkt möchte ich eingehen auf praktische Schritte zur Freude. Praktische Schritte zur Freude. Also wenn wir die Freude am Herrn oder die Freude des Herrn erleben wollen, dann müssen wir an der Tatsache feststellen, dass wir es nicht mit einem toten Gott zu tun haben. Das ist mal das allererste. Dass wir es nicht mit einem toten Gott zu tun haben. Sondern, ihr wisst es, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Und dass der Herr Jesus, dein Herr und Retter, nicht im Grab geblieben ist, auch nicht im Totenreich, sondern er ist auferstanden von den Toten. Und er ist jetzt zu Rechten des Vaters und er vertritt dich und mich im Himmel. Wir haben es neulich gehabt, dass er unser hoher Priester ist. Und dass er sogar ein hoher Priester ist, der auch tatsächlich Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Denn es kann uns schon passieren, dass wir diesen wichtigen Blick verlieren. Ja, dass Gott lebt und dass er tatsächlich weiß um mich. Dass er weiß, wie ich denke, wie ich fühle, was ich gerade durchlebe. Aber manchmal denkt man ja, der Herr, der weiß es wahrscheinlich gar nicht. Aber es ist vielleicht für dich und für mich ein Trost, wenn wir auch tatsächlich auch von einem Glaubensmann wie von Martin Luther lesen, dass der auch mal in Trübsalstimmung gekommen ist. In einer Biografie von Martin Luther ist zu lesen, dass Luther einmal eine tief traurige Situation hatte. Und er saß schweigsam am Mittagstisch, wo er sonst von fröhlicher und geistvoller Rede übersprudelte. Ja, das muss ein sehr gedankenreicher Mann gewesen sein, auch der Martin Luther. Und als der dann so trübsinnig am Tisch saß, da schauten die Tischgäste erschrocken in ihre Teller. Haben gedacht, was ist jetzt mit dem passiert? Und seine Frau sah ihn fragend an und sah in sein liebes Gesicht, von dem sich die dunklen Wolken nicht verscheuchen ließen. Da sann die Frau von Martin Luther nach, wie sie die Seele ihres Ehemannes jetzt trösten könne. Und dabei kam sie auf die Idee eines eigenartigen Mittels. Und eines Tages, da Luther von seiner Vorlesung in die Wohnung zurückkehrte, da trat ihm seine Frau, sie hieß Käthe, in Trauerkleidern entgegen. Wahrscheinlich schwarz gekleidet mit einem Schleier. Und Martin Luther, der erschrak und fragte seine Frau Käthe, Käthe, wer ist gestorben, dass du in Trauerkleidung bist? Und wisst ihr, was sie zu ihm gesagt hat? Gott ist gestorben. Da musste Martin Luther lächeln und er sagte zu seiner Frau, ei, du Närlein, was treibst du für Narrendinge? Solche Scherze stehen dir übel an. Also in dieser altdeutschen Sprache. Aber seine Frau Käthe, die antwortete, doch, Martin, unser Herrgott muss gestorben sein. Sonst könnte mein Martinus nicht so traurig sein. Also sie meinte ihren Mann Martin. Und jetzt ging dem Martin Luther ein Licht auf. Und er umfasste seine Frau Käthe mit beiden Armen und sagte zu ihr, ja, du hast recht, Frau. Ich darf gar nicht traurig sein, da mein Herrgott im Himmel lebt und seine Wege eitel, Güte und Weisheit sind. Also er hat es erkannt. So betrübtsinnig und traurig einherzugehen, das ist Sünde vor Gott. Und es betrübt auch andere mit. Und das sollten auch wir uns merken. Es ist Sünde, da unser Herr im Himmel lebt und seine Wege eitel, Güte und Weisheit sind. Unser Herr ist auferstanden, er lebt und rechne ganz reell damit, dass er dir hilft und dass er wirkt. Das ist ein erster praktischer Schritt zur Freude. Als zweites müssen wir bedenken, dass die Freude durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Es ist eigentlich letztendlich gar nichts, was wir so völlig aus uns selbst hervorbringen können. Die Freude ist nämlich eine Frucht des Heiligen Geistes. Ihr wisst das, so ist Galater 5, Vers 22. Da werden uns die Früchte des Geistes aufgezeigt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit bzw. Selbstbeherrschung. Also die zweite Frucht, die uns hier aufgezählt wird, ist Freude. Liebe, Freude, Friede. Wie köstlich. Und hierin sehen wir, dass es letztendlich Gott selbst ist, der seine Freude aus dir und aus mir hervorbringen will. Das können wir auch nicht aus uns herausstampfen. Das muss schon Gott tun, aber wir müssen uns zur Verfügung stellen. Und der Apostel Paulus schreibt zum Beispiel im Brief an die Römer, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Wer bewirkt hier die Freude? Wer tut es? Das ist der Gott der Hoffnung, an den wir glauben. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Und hier erkennen wir, dass es letztendlich Gottes Werk ist. Und wir erkennen, dass es keine gekünstelte Freude aus uns ist und keine Schöntuerei, von der wir hier sprechen. Sondern es ist echte Freude aus dem Geist gewirkt. Es ist echter Friede aus dem Geist gewirkt, welche eben aus dem Glaube und auch aus der Hingabe aus Gott entspringen. Denn der wahre Zweck der Freude ist es ja nicht, irgendwie etwas anderen vorzutäuschen. Ja, ich kann mich schon freundlich verhalten oder so. Nein. Oder dass wir jetzt einfach unser Gefühlsleben aufbessern. Ja, ich fühle mich gut, wenn ich mich freue. Hahaha. Und dann nachher hängt man wieder den Kopf runter. So ist es nicht gedacht. Sondern um was geht es denn zuerst? Es geht zuerst darum, ob Gott durch die Freude in uns verherrlicht wird. Es geht immer zuerst um Gott. Immer zuerst um Gott. Und das ist deine und meine Verantwortung vor Gott. Und dies hat eben auch viel damit zu tun, ob wir uns mit Gott beschäftigen. Ob wir mit Gott verbunden sind. Ob wir uns auch mit seinem Wort beschäftigen. Es hat viel damit zu tun, ob wir aus der Schrift und aus Gottes Zusagen und aus seinen Verheißungen leben. Kannst du dich noch freuen an Gottes Wort, seinen Zusagen und Verheißungen? Oder ist es dir eine lästige Plage, in Gottes Wort zu gehen und daraus zu schöpfen? Es hat sehr viel damit zu tun, ob wir tiefen Halt und Trost aus der Schrift bekommen. Da heraus muss unsere Freude kommen. Halt und Trost aus der Schrift. Allein wenn ich das lese, freue dich, dass dein Name im Himmel eingeschrieben ist. Das zeigt uns die Schrift. Also, ohne Schrift kann auch keine Freude hervorgehen. Als dritten Schritt, um praktisch voranzugehen, um Freude zu gewinnen, müssen wir bereits, wie vorhin schon ein Stück weit erwähnt, mit unseren Sünden aufräumen. Sünden bekennen und lassen. Und hast du dich schon jemals darüber gefreut, wie groß Gott ist? Und wie wunderbar diese Zusage ist, allein aus 1. Johannes 1, Vers 9. Ja, man kommt da so als Sünder und man bekennt wieder seine Sünden. Vielleicht ist es auch gut, vor Gott zu zittern. Aber auf der anderen Seite, wie liebevoll, wie groß und wie gnädig Gott ist, wenn er uns in 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, du sollst deine Sünden bekennen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich darf wirklich wissen, wenn ich ihm meine Sünden bekenne, dann reinigt er mich von aller Ungerechtigkeit. Das darf ich in Anspruch nehmen. Und wie befreiend ist es, dass wir aus solchen Zusagen leben dürfen. Sonst müsste der Herr uns ja manches Mal vielleicht sogar auf der Stelle töten. Ich wüsste nicht, ob wir noch alle leben würden, wenn wir im Alten Testament unter dem Bund des Gesetzes leben würden. Vielleicht wären die meisten von uns schon gesteinigt. Da haben wir neulich Gedanken darüber gemacht. Wer konnte da überhaupt überleben? So wie wir heute leben, hätten wir wahrscheinlich nicht lange gelebt. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, auch durch solche Verse, es ist nicht einfach damit getan, ja, ich bekenne jetzt meine Sünden, der Herr, der vergibt mir, das ist eine ganz klare Sache. Aber wenn ich bewusst sündige oder Sünde in meinem Leben dulde, dann muss ich auch wissen, jede Sünde hat auch ihre Folgen. Und manche Folgen von Sünden, die sind sehr, sehr gravierend. Und die können sich über das ganze Leben nachziehen. Es ist also nicht so zu tun, ja, okay, es macht ja nichts aus, wenn ich jetzt sündige und es ist ja egal, was ich tue, ich brauche dem Herrn nur meine Sünden bekennen, dann ist wieder erledigt. Nein, der Herr, der vergibt zwar, aber die Folgen der Sünde, die haben wir letztendlich zu tragen. Allein davor, das sollten wir sehr, sehr fürchten. Das können verheerende Folgen sein. Oder bis dann vielleicht nach entsprechenden Sünden überhaupt wieder ein Bezug hergestellt ist und die Dinge wieder so sind, wie sie vorher waren. In manchen Situationen vielleicht sogar nie wieder. Doch wie gewaltig ist es, dass unser Herr Jesus Sünden vergibt? Hast du dich darüber schon gefreut? Und dass er dich tatsächlich reinigt von aller Ungerechtigkeit? Natürlich müssen wir auch Sünden den Menschen bekennen, mit denen wir auch eventuell zu tun haben, wenn andere mit inbegriffen sind. Dann reicht es nicht nur Gott, die Sünden zu bekennen, dann müssen wir natürlich auch die Menschen oder die Geschwister oder auch außenstehende Menschen in Betracht ziehen, mit denen wir zu tun haben oder die wir verletzt haben. Doch wie gewaltig ist, dass unser Herr Sünden vergibt. Oder wie wunderbar ist es, wenn du zum Beispiel die Bibel liest, kannst du im Neuen Testament lesen, im Leben Jesu, und ein Gelähmter vor den Herrn Jesus gelegt wird Und der Herr Jesus zu diesem Gelähmten sagt, wie in Matthäus 9, Vers 2, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn du die Bibel liest und es dir selber verinnerlichst und du dann auf einmal erkennst, ja, ich bin ja damit gemeint. Ich bin ja der gelähmt, ich bin ja gleich wie der. Und jetzt spricht der Herr mich selber an. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist gewaltig. Das ist stille Zeit. Wir halten daran fest. Wachsende Freude kommt im Aufblick auf den lebendigen Gott. Wachsende Freude kommt aus den Zusagen der Heiligen Schrift. Wachsende Freude kommt aus dem Bekennen und Lassen der Sünde. Und ein weiterer praktischer Schritt ist der glaubende Gehorsam zu Gott. Ein Mann, der sich eines Tages an seinen Pastor wandte und sagte, ich weiß nicht, was in meinem Leben nicht stimmt, aber diese erste Freude im Christsein, die habe ich verloren. Und er bekennt seinem Pastor, ich lebe immer noch ein moralisches Leben, ich bemühe mich, ich gehe auch immer regelmäßig in die Gemeinde, daran liegt es nicht. Aber wie kann ich die Ausstrahlung meines Glaubens wiedererlangen? Das war seine Frage. Und wisst ihr, was der Pastor zu ihm gesagt hat? Der Pastor gab ihm folgenden Rat. Er sagte zu ihm, du solltest Folgendes tun. Geh in einen Laden oder in ein Geschäft und kaufe einen großen Korb voll Lebensmittel und bringe ihn zu einer armen Familie, deren Adresse ich dir geben werde. Und wenn du dein Geschenk abgeliefert hast, setz dich hin und versuche die Nöte dieser Familie herauszubekommen. Lass sie wissen, dass du an ihnen interessiert bist und ihr Freund sein möchtest. Und der Pastor sagte weiter, bete mit ihnen, bevor du gehst, und deine Freude, die wird wiederkommen. Wir werden die Freude nicht wiederfinden, sagt der Pastor, solange unser eigenes Leben im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Freude kommt unter anderem aus dem Glaubenswagnis. Es wird immer so sein, wenn wir nichts im Glauben unternehmen, wenn wir nicht im Glauben vorwärts gehen und Dinge tun, die wir sonst vielleicht gar nicht tun würden, aber sie aus dem Glauben tun, dann werden wir uns an den Herrn klammern und wir brauchen seine Hilfe und wir werden Freude daran bekommen, wenn wir sehen, wie er auch uns dabei hilft und uns durchträgt, auch in solchen Situationen. Es hat auch mal jemand gesagt, wenn man sich nur um sich selber dreht, dann kümmere dich um die Welt, um die Menschen, die verloren gehen. Wenn du anfängst, auf Menschen zuzugehen und ihnen das Evangelium zu sagen, dann wirst du dein Leben lang nie mehr fertig. Und du wirst immer nur damit beschäftigt sein, dass Menschen gerettet werden und Menschen zum Glauben kommen. Und das wird deine Freude sehr, sehr groß machen. Und ich denke, diesen Aussagen können wir eins zu eins übereinstimmen. Zumindest wer dies schon mal ausprobiert hat, der kann es bestätigen, dass man tatsächlich dann mit dem Herrn beschäftigt ist, dass man mit den Menschen draußen beschäftigt ist und man sich nicht mehr um sich selber dreht. Ein weiterer praktischer Schritt der Freude ist es, die Dinge in Bezug auf die Ewigkeit zu betrachten oder auf den Ewigkeitswert. Ein weiterer praktischer Schritt, die Dinge in Bezug auf den Ewigkeitswert zu betrachten. Zum Beispiel werden wir im Brief an die Korinther dazu aufgerufen, dass wir nicht auf die sichtbaren Dinge schauen sollen, sondern auf was? Auf das Unsichtbare. Darauf sollen wir schauen. Kannst du das tun? Auf das Unsichtbare schauen? 2. Korinther 4, Vers 18. Denn das Sichtbare ist zeitlich, sagt uns der Korintherbrief, doch das Unsichtbare ist ewig. Darum sollen wir den Blick auf das Unsichtbare haben. Und wir können natürlich auch ganz praktisch dem Beispiel unseres Herrn Jesus folgen. Warum konnte er das Leid, das Kreuz und die Schmach auf sich nehmen? Warum hat er das alles so durchgehalten? Der Hebräerbrief in Kapitel 12, Vers 2 gibt uns Antwort. Weil er die vor ihm liegende Freude sah. Er sah auf die vor ihm liegende Freude. Und deswegen konnte er auch dieses ganze Leiden erdulden. Frage, kannst du das auch? Heute durch Probleme und Schwierigkeiten gehen? Und in diesen Problemen und Schwierigkeiten auf die vor dir liegende Freude schauen? Ja, meistens denken wir, ja, das hat ja jetzt nichts direkt mit der Ewigkeit zu tun. Wenn ich jetzt in Schwierigkeiten oder Anfechtungen bin oder in problematischen Lebensumständen. Ja, ich muss halt schauen, wie ich da wieder am besten rauskomme oder wie ich vielleicht mir selber helfen kann oder wie mir vielleicht Gott dabei noch helfen kann. Aber wirklich die Dinge zu durchleben und zu durchleiden und zu sagen, ja, das ist von Gott gewollt und ich schaue auf die vor mir liegende Freude, Gott wird es reichlich belohnen, wenn ich das im Glauben durchgehe. Die Bibel spricht viel davon, dass sich unsere derzeitigen Leiden in Herrlichkeit verwandeln werden. Gerade auch die Petrusbriefe, ganz eindringlich. Und liebe Freunde und Geschwister, ich denke, wir ahnen es überhaupt nicht, welch eine Freude uns in der Ewigkeit erwartet. Können wir das so ahnen? Welch eine Freude uns in der Ewigkeit erwartet? Oder wie ich es anfänglich angesprochen habe, dass wir allein an dieser Tatsache festhalten, dass unsere Namen im Himmel eingeschrieben sind, zunächst mal ohne ein Hinzutun von dir. Nur diese Tatsache, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist, ohne dass du irgendeinen Finger krumm machst, sollte uns in völlige Freude versetzen. Jeden Tag müsste uns das in Freude versetzen. Eine letzte praktische Anweisung für die Freude ist, dass wir in allen Lebenslagen dankbar sein sollen. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Dort heißt es, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes. In Christus Jesus für euch. Und danken schützt vor Wanken. Ich denke, ihr kennt diesen Satz. Und loben sieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Also danken führt mich eher zur Freude hin. Es wird kaum möglich sein, ohne Dankbarkeit gegenüber Gott geistliche Freude erleben zu können. Wie soll das geschehen, wenn wir Gott nicht dankbar sind? Wir sollen unserem Herrn und Gott inmitten aller Lebenslagen Dank sagen. Ob es Gutes oder Schlechtes ist. Wir sollen dankbar sein für Gottes liebevolles Wirken in all den Dingen, die uns begegnen. Auch sollen wir dankbar sein für seine Hilfe, natürlich auch in den vielen Notlagen, wo er uns auch schon geholfen hat und uns auch immer helfen wird. Wie schnell verlernen wir es, dankbar zu sein? Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es sehr, sehr gut ist, sich auch gelegentlich mal Gedanken zu machen, für was kann ich eigentlich dem Herrn alles danken? Vielleicht, wenn man mal ganz zurückgeht, bis auf den Anfang des Glaubenslebens. Machen Sie einfach mal ein paar Stichpunkte. Für was kann ich dem Herrn alles danken? Und wenn man da mal ins Nachdenken kommt, da kann man tatsächlich eine Liste anfertigen, die irgendwo fast kein Ende mehr hat. Natürlich sind es mal ganz große Dinge, aber dann kommen auch immer mehr die kleinen Dinge dazu. Es ist so wichtig, dass wir in Dankbarkeit bleiben. Und wenn wir tatsächlich mal meinen, wir können nicht mehr danken, dann hol dir dieses Blatt her, schau dir diese Liste an. Und dann wird man sofort wieder umspringen und sagen, ja, ich kann nicht anders als danken. Und das soll auch meine Freude sein. Ich möchte uns zu einem letzten Punkt kommen. Die ersten zwei waren verkehrte Ansichten und Blockaden. Das zweite waren jetzt praktische Schritte zur Freude. Und das dritte ist die Auswirkungen der Freude. Die Auswirkungen der Freude. Wir haben uns ja vorher daran erinnert, dass die Freude eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Und wenn diese Freude in unserem Leben vorhanden ist, dann müssen wir uns fragen, welche Auswirkungen das jetzt in unserem Leben hat. Und ich denke, ganz wichtig ist es zu erkennen, dass Gottes Wohlgefallen auf der Freude ruht. Hat Gott Wohlgefallen an der Freude? Ganz bestimmt. Er hat Wohlgefallen, wenn wir uns an ihm freuen, wenn seine Freude aus uns herauskommen darf. Zum Beispiel in Römer 14, Vers 17 und 18. Können wir gerne mal aufschlagen zusammen. Römer 14, Vers 17 bis 18. Hier wurde uns aufgezeigt, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Vers 18, und wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen gebilligt. Über solche Verse mag man vielleicht schnell hinweglesen, aber wir müssen es schon uns verinnerlichen, was das bedeutet. Also das geistliche Leben, das hat eine wunderbare Auswirkung. Wenn Freude vorhanden ist, dann wird es auch vor Gott wohlgefällig sein. Friede und Freude ist vor Gott wohlgefällig. Und wird auch von den Menschen gebilligt. Die Elberfelder Übersetzung sagt hier, von den Menschen, oder der ist vor den Menschen bewährt. Das scheint auch ein sehr trefflicher Ausdruck zu sein. Der ist von den Menschen gebilligt oder vor den Menschen bewährt. Also echte Freude ist eigentlich eine Anerkennung. Einerseits von Gott und andererseits auch von den Menschen. Echte Freude ist ja normalerweise auch etwas Anziehendes. Oder werdet ihr von echter Freude abgestoßen? Ja, wenn jemand wichtig tut und sich hervorheben will, ist vielleicht was anderes. Oder wenn jemand schadenfreudig ist. Aber das ist nicht die Freude, die uns hier die Bibel zeigt, das ist was ganz anderes. Aber echte Freude aus dem Heiligen Geist gewirkt, das ist schon was Anziehendes, was Schönes. Das ist eigentlich nicht abstoßend. Natürlich kann manches auch sehr täuschend sein. Wenn du mal zu den Menschen nach draußen schaust, in der Welt, oh, da sind die Menschen manchmal auch freudig. Ah, die freuen sich vielleicht in ganz anderen Dingen, aber überhaupt nicht an Gott. Ja, vielleicht freuen sie sich an schönem Wetter heute oder an der Natur. Oder auch, wenn die Familie wächst. Das kommt ja bei Christen auch vor, aber es sind Dinge, die eigentlich aus dem Alltagsleben hervorgehen. Es ist nicht die Freude aus Gott. Und die kann auch sehr schnell wieder vergehen. Natürlich gibt es auch Leute, die vom Charakter her schon freudig auftreten und einfach so ein Wesen haben, das von Freude geprägt ist. Aber auch das ist nicht die Freude aus Gott. Also das heißt nicht, dass jede Freude vor Gott wohlgefällig ist. Es muss einfach die Freude sein, die von Gott hervorgeht. Auch geistliche Menschen können von Natur aus fröhlicher sein als andere. Es gibt auch solche geistlichen Menschen. Und dennoch sollte jeder Christ die Freude und die Tugend eines geistlichen Charakters in ausgewogener Weise an sich tragen. Natürlich kommt es beim einen mehr zum Ausdruck, beim anderen weniger, aber irgendwo soll es bei jedem zu finden sein. Freude und die Tugenden des geistlichen Charakters. Egal, welche Temperamente wir sonst haben. Und wir müssen auf Gott blicken und uns eben auf seine Hilfe stützen. Als eine weitere Auswirkung der Freude dürfen wir auch unsere seelische und körperliche und geistliche Stärkung in Betracht ziehen. Das ist ja das Weitere, das uns auch durch Gottes Freude auch geschenkt wird. Die körperliche, seelische und geistliche Stärkung. Zum Beispiel kamen damals die Gefangenen aus der babylonischen Gefangenschaft, die Juden, oder das Volk Juda zurück nach Israel, und es war so traurig, auch die zerstörte Stadt Jerusalem anzuschauen und da jetzt wieder Fuß zu fassen. Und was hat Nehemia zu diesen Leuten gesagt? Bekümmert euch nicht. Lasst euch nicht daran bekümmern, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und mit dieser Freude konnten sie wieder auch den Aufbau Jerusalems vorantreiben. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, nicht die Situation. Also die Freude am Herrn und durch den Herrn, die wird uns auch helfen, nicht schwermütig zu sein oder letztendlich noch gar depressiv zu werden. Es gibt so viele Kinder Gottes, die regelrecht depressiv sind. Ich bin gelegentlich auch in der Gefahr. Aber die Freude am Herrn wird uns helfen, nicht in Schwermut oder Depressivität zu verfallen. Die Freude am Herrn wird uns auch helfen, nicht willenlos oder tatenlos zu sein. Nein, die Freude im Herrn, die wird uns helfen. Und die wird uns auch aus mancher körperlichen Schwäche auch emporheben. Oder vielleicht sogar aus mancher Krankheit helfen. Ja, die Freude, die verleiht uns auch geistliche Kraft. Das ist Tatsache. Und davon berichtet uns der Apostel Paulus in all seiner Schwachheit auch in 2. Korinther 12 genug. Braucht man gar nicht aufschlagen. Aber wenn wir nur mal diese Dinge vor Augen halten, welche Auswirkungen hat die Freude? Das ist schon enorm. Und ich dachte, vielleicht müssten manche Ärzte sogar ihren Patienten mal etwas Freude verschreiben. Vielleicht würde das auch manchem helfen. Verschreib einfach mal deinem Patienten als Medizin Freude. Jedoch wollen wir uns, wie gesagt, nicht an der Freude der Welt oder nach der Freude dieser Welt trachten, sondern unsere Freude soll wahrhaftig aus Gott und aus ihm entspringen. Und ich möchte zum Schluss kommen und uns dazu aufrufen. Also die Wahl liegt bei uns, die liegt bei dir und auch bei mir, dass wir zu wahrhaftiger Freude kommen. Wir können ein Leben lang freudlose Christen bleiben oder uns tatsächlich zu echter Freude verwandeln lassen. Das liegt bei dir und bei mir. Wir können gelangweilt, trübsinnig, zweifelnd, eigensinnig und mürrisch durchs Leben gehen. Oder wir können heute damit anfangen, uns mehr und mehr am Herrn zu erfreuen und an der Hoffnung auf ein ewiges Erbe im Himmel. Und bedenken wir, die Freude aus Gott ist ein Vorrecht. Sie ist ein Vorrecht, aber zugleich auch eine Pflicht vor Gott. Freude aus Gott ist ein Vorrecht und zugleich auch eine Pflicht. Halten wir daran fest, Freudlosigkeit entehrt unseren Gott. Sie verleugnet seine Liebe und seine Macht in unserem Leben. Echte Freude dagegen ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Sie ist das Ergebnis seines Wirkens, wächst aber nicht ohne unsere Mithilfe. Wir müssen selbst dazu mithelfen. In der Freude aber erleben wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und in dieser Freude rufen wir darin einer ungläubigen Welt zu: Mein Herr, der lebt. Das kann man beweisen. Und hoffentlich das Gegenteil von dem, was wir vorhin anfänglich von Nietzsche gelesen haben. Wir müssen uns durch Gottes Kraft freuen lernen. Und dann wäre das Ziel unserer heutigen Einheit oder unserer heutigen Lektion erreicht. Darum nochmals der Aufruf aus Philipper 4, Vers 4. Freue dich im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freue dich. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns deine Freundlichkeit in deinem Wort zeigst und dass du die Freude durch deinen Geist in uns hineingelegt hast und sie durch deinen Geist und durch unsere Mithilfe zur Auswirkung kommen soll. Ich möchte dir danken, dass wir das heute in ganz besonderer Weise auch aus deinem Wort erkennen durften. Und wir möchten dir danken, dass du die Freude und auch die Freundlichkeit in Person bist. Und wir danken dir, dass wir von dir her leben, lernen und schöpfen dürfen. Und so möchten wir beten, dass wir auch wirklich Leute deiner Freude werden dürfen. Auch gegenseitig Gehilfen deiner Freude sein dürfen. Und wir möchten um Vergebung bitten, wo wir das vielleicht bisher verkannt haben oder nicht noch so erkannt haben, wie du es uns auch in deinem Wort zeigst. So möchten wir beten, dass wir in Echtheit deiner Freude wandeln Und wenn es nur im Herzen eine Freude ist, die uns bewegt, und du siehst in die Herzen, du siehst nicht auf das Äußere, möchten beten, dass wir mehr und mehr im Herzen in deiner Freude erfüllt werden und dass es auch äußerlich zum Ausdruck kommen darf. Wir danken dir, dass du das Wollen schenkst, aber auch das Vollbringen wirken möchtest, auch durch unsere Mithilfe. Möchten dir dafür danken und möchten dich preisen, Herr, dass du der Wirkende bist durch deinen Geist. Herr, uns auch diese Worte und auch diese Predigt in Erinnerung sein lässt und uns, Herr, reichliche Anwendung schenkst. Im Namen Jesu. Amen.